Ich habe kürzlich von Walter Benjamin gelesen, dass Farbe die reinste Form des Sehens ist oder widerspiegelt. Und in dem Zusammenhang auch das Zitat, wäre ich aus Stoff, so würde ich mich färben. Und ja, ich finde das einfach großartig, weil das widerspiegelt sehr viel mit dem, wie ich mich gerade eben mit meiner Arbeit befasse.
Sagt Nadine Schemmern, die ich für eine neue Ausgabe des Weltkunst-Podcasts Was macht die Kunst? In Berlin treffe, wo ihre Kunst gerade in der St. Matthäuskirche am Kulturforum gezeigt wird. Auch ist seit ein paar Tagen eine große Arbeit auf der Skulpturentriennale in Bingen am Rhein zu sehen. Grund genug, die Künstlerin zu fragen, was macht die Kunst?
Ja, was macht die Kunst? Ich finde im Moment turbulent, also außerhalb. Und was meine Kunst angeht, eben diese Ausstellung, von denen du eben erzählt hast. Zum einen in der St. Matthäuskirche am Potsdamer Platz, neben der Neuen Nationalgalerie. Und das andere ist die Skulpturentriennale in Bingen, die genau auch jetzt schon angefangen hat, vor, ich glaube, 3 Wochen oder so.
Wir gehen gleich mal zum Anfang deiner künstlerischen Karriere. Du bist in Solingen geboren und hast in Köln und Berlin studiert, aber zunächst Design und Mode. Dann bist du als Illustratorin unter dem Pseudonym Lulu bekannt geworden. Was hast du als Illustratorin gemacht? Was war dein Schwerpunkt bei dieser Arbeit?
Also, da fragst du mich jetzt was. Also, ich habe eigentlich grundsätzlich Modeillustrationen gemacht. Also, damit fing das an. Hatte eine Dependance mit Agenten in Amerika, in Japan, also in New York, in Tokio. Und habe teilweise damit mein Studium finanziert. Dann kam der Anruf von Tyler Brühle von der Wallpaper, der während dieser Zeit anrief und mich gefragt hat, ob ich nicht mit ihm an einem Projekt arbeiten möchte. Und habe ich erstmal gedacht, da würde mich jemand reinlegen. Und dann bin ich da quasi nach dem Studium so richtig also in diese ganze Illustrationswelt eingestiegen. Und habe da sehr lange, also schon relativ lange auch gearbeitet und das relativ, ja,
mit großem Erfolg gemacht.
Naja, mit großem Erfolg gemacht, aber irgendwann dann ja auch den anderen Weg eingeschlagen. Oder vielleicht nicht den anderen Weg eingeschlagen, aber das Gefühl gehabt, das muss jetzt einfach in eine andere Richtung gehen.
Wie kamst du zu dieser Entscheidung, dass du in eine andere Richtung gehen wolltest? Und wie hast du dich dann für die freie Kunst entschieden?
Es gab gar nicht den Moment, ich mache jetzt das eine und dann das andere, sondern es gab die Kunst immer parallel zur Illustration. Aber ich habe sehr früh in Köln angefangen zu studieren. Ich war da gerade 18, hatte ganz tolle Mentoren und Professoren, die aber die ganze Zeit eigentlich davon ausgingen, dass man studiert Design und es gibt hier keine Kunst, sondern wir machen was Kommerzielles und wir lernen jetzt, wie man das irgendwie macht, aber die Kunst hat da keinen Platz. Also wir lernen quasi Kunstgeschichte oder Designgeschichte, aber das andere hat halt keinen Platz. Und ich war so jung, dass ich mich davon extrem lange habe nicht abbringen lassen, aber ich war irritiert.
Naja, Design und Kunst, ganz früher, wenn ich in die Kunstgeschichte denke, dann wurde ja gar nicht so ein Unterschied gemacht. Und dann gab es diese Grenzen, die sich aber jetzt wieder mehr aufweichen. Also zwischen Design und Kunst gibt es ja schwimmende Grenzen.
Also für mich war der erste Moment im Studium ganz bezeichnend, als Matthew Barney diese große Ausstellung hatte in NRW und wir dort waren und ich gerade angefangen hatte zu studieren. Und für mich das aber eine klar designte, durchgestaltete Situation war. Ja, und ich gerade 18 und dachte, okay, was erzählt ihr mir jetzt hier eigentlich? Das ist irgendwie extrem, das ist sehr seltsam. Es passt irgendwie für mich nicht zusammen. Und habe mich dann versucht, da durchzunavigieren, habe aber auch nicht den Weg dann nochmal anders eingeschlagen und bin dann, oder habe mich an der Kunsthochschule beworben. Ich glaube, da war ich zu vorsichtig in dem Moment auch. Heute bin ich froh, dass ich diese Welten mehr und mehr vermischen oder überschneiden, wobei es, es gibt schon auch immer noch, und ich finde auch gerade in unserem Raum in Deutschland, Österreich, Schweiz, eine klare Trennung, was das Design und die Kunst angeht, was zum Teil ja auch klar und gut ist, aber ich finde, die Sicht, die man vielleicht in Amerika darauf hat oder in Südamerika darauf hat, finde ich viel angenehmer, entspannter und offener dafür auch. Ich finde, man kann das nicht verschließen.
Ich finde auch gut, wenn diese Grenzen offen sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Lalanne denkt oder so. Und das, wo Kunst und Design wirklich, wo es nicht zu entscheiden ist, ist beides. Kunst und Design in Objekten, es gibt sicher sehr viele Dinge, die nur Design sind und sehr viele Dinge, die nur Kunst sind, aber es gibt auch einiges dazwischen.
Ich glaube, ich habe sehr viele Dinge gelernt in diesem Studium, was jetzt ja auch schon wirklich sehr lange her ist, die mich jetzt in dem Künstler-Dasein oder Künstlerin-Dasein sehr unterstützen. Weil ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die man im Studium nicht lernt und das kommt mir jetzt einfach sehr zugute. Und auch, dass dieser Studiengang sehr breit gefächert war. Also heute nennt er sich Cologne International School of Design und damals war das aber ein Projektstudiengang und war schon sehr Bauhaus angelehnt, wie ich finde, jetzt im Nachhinein. Und hat ganz lange nicht richtig Sinn gemacht. Also ich war immer auf der Suche und in den letzten Jahren haben sich diese Puzzleteile so ganz schnell zusammengesetzt. Und für mich war dann auf einmal klar, nach einem Treffen mit Julian Rosenfeld, der wird sich wahrscheinlich, wenn er es irgendwann anhören würde, glaube ich, wundern. Aber es gab ein Treffen in der Villa Massimo vor ein paar Jahren, 2019, wo ganz viele Künstler klar da waren und wir eingeladen wurden. Und alle, die eingeladen werden, müssen einen Vortrag halten. Und mein Mann hielt seinen Vortrag, ich habe meinen Vortrag gehalten. Und danach gab es eben dieses Gespräch mit Julian Rosenfeld, wo dann klar war, dass ich das so nicht weitermachen kann, wie ich das bisher gemacht habe. Also ich konnte nicht mehr eben diese Illustrationen produzieren, die am Ende ja im Nirgendwo verschwinden. Also für mich war das, es war sehr digital, es wurde gedruckt. Und dann verschwand es irgendwie in der Unendlichkeit. Und ich habe nebenher halt immer versucht, mit meinen Händen Dinge zu produzieren. Oder es gab immer die eine Schreibtischhälfte und die andere Schreibtischhälfte. Und eben nach diesem Gespräch mit Julian war das so klar, dass es so ein Turnaround gab. Ja, und dann habe ich aufgehört, Illustrationen zu machen. Und das war mutig, finde ich, im Nachhinein, dass ich das überhaupt gemacht habe. Weil es war ja gut zu dem Zeitpunkt. Heute weiß ich, dass durch die ganze KI das auch immer schwieriger wird, für die, die nachrücken, da ihren Weg zu finden. Und dass auch wieder ganz viel, in Anführungszeichen, Handarbeit dazukommt, ne? Weil das eben nicht unbedingt möglich ist, von KI oder so übernommen zu werden.
Total spannend. Ich denke nicht an Illustrationen, wenn ich deine Werke sehe, weil die so komplett ungegenständlich sind und so wirklich, die haben einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Es ist eine ungewöhnliche Technik. Kannst du mal beschreiben, was für Materialien du benutzt, mit welcher Technik du ans Werk gehst? Und ich würde auch gern wissen, wie sieht dein Atelier aus?
Also das Material ist vornehmlich rohes Leinen. Also ich habe verschiedene Materialstudien gemacht über die Jahre. Und immer wieder gemerkt, dass alle anderen Materialien für mich im Moment nicht das widerspiegeln, was ich gerne möchte. Und dass Leinen das Material ist, was am durchdringendsten ist, was quasi Vorder- und Rückseite möglich macht, was bei einer gewebten Baumwolle nicht funktioniert. Und ich zusätzlich mit Tuschen und mit verdünnter Ölfarbe auf dem Boden eben an diesen Arbeiten arbeite.
Und mit Chlorbleiche.
Und mit Chlorbleiche, genau. Oft werden die Stoffe mehrmals oder einmalig getunkt. Also quasi bearbeitet von mir. Da gibt's auch keine Assistenten bisher im Studio, die das machen. Weil das gehört schon zu dem Prozess, sich eben in diese Momente, die ich versuche zu rekonstruieren. Das ist quasi das Einarbeiten, die Vorarbeit. Und die muss sein. Und das ist sehr schwer, wenn jemand anderes das übernimmt. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das geht nicht. Komm dann nicht in diesen Fluss des Arbeitens.
Wir haben uns vorhin über Sheila Hicks unterhalten. Also bevor die Aufnahme angefangen hat. Und du hast ein Zitat von ihr gesagt, das mir total gut gefallen hat. Das würde jetzt ja auch zu dieser Art des Arbeitens passen.
Es gibt diese wunderbaren Sequenzen, die man im Internet findet. Und da sprach sie über ihre Arbeit und eben über die Webarbeiten. Es gibt so kleine, formatige Webarbeiten. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das in ihrem ganzen Kontext immer nur andenken können, was sie bedeuten. Aber natürlich auch immer zusammengefasst in ihrem Werk und das als Arbeit gesehen. Aber sie sagt ganz klar in diesem Interview, dass das eben nicht ihre Arbeit ist, sondern ihr Denken. Eben mit den Händen denken. Und damit beschäftige ich mich eigentlich seit ein paar Wochen, weil ich das sehr besonders finde, eben im ganzen Kontext mit dem, was gerade alles passiert um uns herum, dass man vielleicht auf eine Art und Weise in einem traditionellen Handwerk beginnt, aber das auch ganz viel so mental strukturiert und auch strukturiert für eben die nächste Arbeit, für das, was als nächstes passiert. Und das ist aber auch immer noch so ein ongoing Denkprozess, weil, wie gesagt, ich habe dir das eben erzählt und ich finde das einfach sehr, es hat mich sehr bewegt.
Also ich stelle mir jetzt vor, du hast die Leintücher in Chlorbleiche getunkt, dann breitest du sie auf dem Boden aus in deinem Berliner Atelier. Ist es ein riesiges Atelier? Manche deiner Arbeiten sind ja so groß.
Ja, es ist nicht so groß, wie du denkst, vielleicht. Aber es ist schon so, dass dann quasi von der einen bis zur anderen Wand Stoffe hängen, trocknen. Und eben dann nach dem Trocknungsprozess werden sie geglättet und dann werden sie auf den Boden ausgelegt und dann werden sie bearbeitet. Das war mit der Malerei aus der Kirche sehr abenteuerlich, weil das wirklich jetzt, also meine größte Arbeit bisher war oder ist. Und ich die teilweise auf dem Land gemalt habe, als es noch relativ kalt war draußen, also unter freiem Himmel. Und dann quasi ins Studio mitgenommen habe und dann weitergemalt habe. Was aber auch immer nur in kurzen Zeitphasen funktioniert, weil dann ist der Moment auch vorbei. Also es ist quasi wie eine Steigerung. Und in dem Moment, wo ich dann beginne, muss das auch passieren. Also man kann das ja auch nicht unendlich überarbeiten, wie eine Ölmalerei zum Beispiel, sondern es ist dann in dem Moment eigentlich ein One-Shot.
Was du da genau machst, das möchte ich mir jetzt noch genauer vorstellen. Du hast also eine Leinwand, die liegt am Boden. Und wie sieht die Farbe aus? Also die Farbe, ist die in einem Eimer? Ist die in einer Tube?
So genau willst du das
Ja, genau. Wissen. Ich will es ganz genau wissen.
Es gibt verschiedene Gefäße. Es gibt Pinsel, es gibt meine Hände. Meine Hände, die auch wirklich eines der wichtigsten Werkzeuge sind. Also ich würde sagen, ich arbeite fast mehr mit meinen Händen als mit Pinsel und Schwamm oder alles, was ich so finden kann. Und ich schütte die Farbe. Also ich meine, man kennt es von anderen Künstlern aus den 50er, 60er Jahren. Aber es ist schon so, dass es mir nicht um die Fläche an sich geht, sondern um das, was dazwischen passiert. Also da baut sich eigentlich die Spannung auf. Da ist das, wo sich für mich die Fragen auch stellen oder auch die Auseinandersetzung eben mit der Arbeit. Also wenn ich jetzt in so einer großen Arbeit wirklich förmlich stehe und versuche, irgendwas aufzuhalten, dann ist es auch ganz oft nicht möglich, sondern es ist auch manchmal ein kleiner Kampf, das zu Ende zu bringen, gerade wenn es so ein großes Format irgendwie hat.
Wenn ich Arbeiten von dir anschaue, und ich mag deine Kunst wirklich sehr, sehr gerne, weil ich die so berührend finde, dann sieht man ja bei den einzelnen, sagen wir mal, Flecken, die sich da ausbreiten, die Pigmente, die noch so einen elementaren Charakter haben. Also das finde ich manchmal geradezu aufwühlend, dass man bei etwas dabei ist, wie auf einer biologischen Ebene. Oft arbeitest du mit Rottönen, da kommen natürlich, denkt man an Blut oder man denkt an Flüssigkeiten, die sich jetzt hier verbreiten und die vielleicht entweder was Geologisches auslösen oder mit dem Mikroskop irgendwie auf einer Miniaturebene über Leben und Tod entscheiden oder sowas. Ich finde, es hat sowas ganz Elementares. Das liegt aber auch daran, dass die Pigmente so in ihrer Pigmenthaftigkeit erscheinen. Das heißt, das passiert durch Schütten? Also, oder würdest du es Schütten oder Gießen nennen? Weil das hat auch sowas.
Ich würde das nicht als Schütten bezeichnen, weil Schütten ist so grob.
Ja.
So finde ich.
Denke ich auch.
So,
ja.
Das ist es nicht, sondern es ist eher ein Gießen.
Gießen.
Es ist eher ein Gießen, ja, genau. Und dann ist es ein Einarbeiten in das Material. Weil dadurch, dass der Stoff roh ist, also nicht behandelt und keine Grundierung oder so hat, ist es ja so, dass sie auch durchsickert. Mhm. Ja. Und indem, dass ich sie bearbeite, eben mit meinen Händen, bleibt das Pigment auf dem Stoff quasi stehen oder kriegt dadurch erst seine Stärke oder seine Farbbrillanz. Was auch nicht so einfach ist, weil die Farben sind ja sehr dunkel, wenn ich daran arbeite, weil das sehr nass ist. Mhm. Ja? Und ich sehe quasi auch das Resultat immer erst eine Stunde auf zwei später. Also ich kann auch eine Zeit lang diese Bilder nicht alleine lassen, weil die sich so verselbstständigen wie Kinder. Also das ist, ich kann sie nicht alleine lassen. Und ich weiß aber mittlerweile den Moment, wenn ich das kann. Und am nächsten Tag, wenn ich ins Studio zurückkomme, dann gibt es entweder den Moment, oh ja, das funktioniert, oder aber nein, das funktioniert überhaupt gar nicht. Und dann war es das auch. Also dann ist die Arbeit quasi hinüber. Und ich würde sie auch nicht benutzen für irgendwas anderes. Mhm. Ich werde das manchmal gefragt, was ich lustig finde. So, dann kann man das ja für was anderes benutzen. Aber nein, das funktioniert nicht. Sondern das ist... Ich weiß sehr genau, wenn ich was Neues beginne, ob das natürlich eine kleinformatige Arbeit ist oder eine Reihe von kleinen oder groß oder sehr groß, auch unabhängig davon, ob es jetzt auf eine Ausstellung hinarbeiten, also darauf hinzuarbeiten, sondern auch frei im Studio zu sein, dass es eine Installation ist oder eben, dass es eine Malerei ist in jedweder Größe.
Die Materialien, die du benutzt, was für eine Art Pigmente benutzt du?
Das ist Acryl, so Tusche, ja, es ist so Airbrush-Tusche.
Und wie reagieren die mit der Chlorbleiche? Oder benutzt du die Chlorbleiche nur, um die das Leinen in dem Ton zu haben?
Das ist unterschiedlich. Das kann ich dir auch gar nicht so genau erklären.
Aber wäschst du die Chlorbleiche aus?
Die bleibt drin.
Also das heißt, diese besondere Chemie, die du da hast.
Ja, das ist auch das, was großen Spaß macht.
Ja.
Weil das natürlich auch Reaktionen hervorbringt, wie indem wir uns begegnen oder unterhalten oder ne, in jeder Form kommunizieren, wo ich nicht mit rechnen kann. Mhm. Also ne, es gibt immer diese Momente, wo man denkt, okay, was denn jetzt los? Mhm. Und das widerspiegelt die Farbe für mich, so wie das auch eben in anderen Dingen, in diesen Arbeiten sich widerspiegelt, in Nähten oder in der vorderen Rückseite oder einer Faltung oder ob sie jetzt hängt oder auf dem Boden liegt.
Du bist Synästhetikerin. Was genau bedeutet das?
Wenn ich Menschen begegne, dann ist es so, dass ich sie meistens mir in Farben merke. Mhm. So. Oder auch das, was passiert, in Farben merke. Deswegen ist es ganz oft so, dass mich große Menschenmengen einfach überfordern. So. Aber für mich ist das nur ein Tool. Also für mich ist es ein kleines Stück, um eben eine Arbeit zu beginnen, in einem großen Werkzeugkasten. Mhm. Weil das es für mich einfacher macht, da einzusteigen und dann quasi immerwährend diese Momente zu rekonstruieren oder aber daran auch ja Research zu machen.
Ja, es ist ja eine besondere Art der Empfindung. Und ich denke, jeder Mensch hat eine einzigartige Weise, seine Umgebung zu empfinden. Deshalb, ich würde mich nicht als Synästhetikerin bezeichnen, aber verschiedene Farben lösen verschiedene Dinge aus und so umgekehrt lösen wahrscheinlich auch verschiedene Töne irgendwie vielleicht sowas Farbartiges in mir aus. Aber ich kann es nicht so genau bestimmen.
Ja, es gibt ja bekannte Komponisten, ne? Das wissen wir ja. Und es gibt ja auch Menschen, die das mit Worten haben. Das habe ich jetzt nicht so, aber ich habe das einfach mit Menschen, mit dem, was dann passiert. Und das nehme ich quasi mit nach Hause. Und dann ist es wie ein großer Schubladenschrank, aus dem ich quasi diese Momente und eigentlich immer aus der Vergangenheit ziehe und dann an denen mich abarbeite.
Also wenn ich so an Farben denke, würde ich gerne wissen, wie du die Farben empfindest. Also ich glaube, Kandinsky hat ja zum Beispiel ganz bestimmte Eigenschaften mit bestimmten Farben in Verbindung gebracht. Ist das bei dir auch so oder ist das flexibel? Was bedeutet dir Farbe?
Ich habe kürzlich von Walter Benjamin gelesen, dass Farbe die reinste Form des Sehens ist oder widerspiegelt. Und in dem Zusammenhang auch das Zitat, wäre ich aus Stoff, so würde ich mich färben. Und ja, ich finde das einfach großartig, weil das widerspiegelt sehr viel mit dem, wie ich mich gerade eben mit meiner Arbeit befasse. Wobei ich das Gefühl habe, dass Rot und Blau schon eher meine Freunde sind als Grün und wobei ich auch Bilder in anderen Farben male. Ja, das weißt du ja, siehst du ja auch. Aber ich komme immer wieder dahin zurück und diese Farben spielen sich auch ganz oft in diesen Situationen ab. Aber ich kann jetzt nicht sagen, Rot ist für mich das und das. Das möchte ich auch gar nicht. Damit würde ich auch dem Betrachter oder der Betrachterin total viel wegnehmen. Das möchte ich nicht.
Deine Ausstellung in Berlin in der Matthäuskirche am Kulturforum läuft noch bis Ende August. Wie hast du dich diesem Kirchenraum genähert und was waren deine ersten Überlegungen, als du dort warst?
Erstmal dachte ich, das kann man gar nicht bespielen. Also man kennt, also ich war da schon häufiger, eine ganz tolle Ausstellung auch gesehen, aber ich finde, in diesem Kirchenraum ist es nicht einfach, das Volumen zu schaffen. Also das ist eine große Herausforderung. Und das war eigentlich das, wo ich mich gefragt habe, kann ich mich dem stellen oder kann ich mich dem nicht stellen oder ist das zu viel oder funktioniert es nicht? Das war aber dann nach einiger Überlegung und in mich gehen und sprechen, also auch mit Hannes Langbein, der dort der Direktor der Stiftung ist, klar, dass das eine große Installation sein könnte und es ist es ja dann auch geworden, die sehr stark mit dem Horizont auch spielt und mit der Verbindung zwischen oben und unten und dem Resonanzraum, der da auch stattfindet. Also es ist dieser Blick gen Horizont und wenn du drin stehst in der Installation, ist es schon, dass du hast eine Erdung, aber du hast auch diesen Flug quasi theoretisch bis nach draußen, bis über den Kirchturm hinaus und berührst den Himmel. Also im weitesten Sinne. Lisa Botti von der Neuen Nationalgalerie hat das kuratiert, was eine wunderschöne Zusammenarbeit war und ist. Die Ausstellung läuft ja noch. Und hat dazu auch einen ganz tollen Text geschrieben, der sich auch sehr mit einfach der Sicht auch von Nietzsche auf die Welt, also des Übermenschen, auseinandersetzt und wie das im Kontrast steht mit der kirchlichen Sicht auf den Horizont und hat es in Verbindung gestellt. Und das war sehr schön zu sehen, dass sie da diese Verbindung auch gesehen hat.
Man sieht sie ja schon von außen. Aus dem Kirchturm heraus hängt ein rotes, also ein Stück Leinen. Ist es dann, wie geht es weiter innen?
An beiden Seiten, also einmal zur Neuen Nationalgalerie und auf der Eingangsseite. Es ist so, du kommst in die Kirche rein und hast eben die Installation vor Augen, die sich durch den ganzen Kirchraum quasi bewegt und in der Apsis sich bündelt in einem anderen Farbton und dann gefühlt eben bis hinauf auf den Kirchturm und dann gen Himmel steigt.
Also es ist wie ein großes Kontinuum, eine Strömung.
Genau, es ist wie eine große Strömung. Es gibt noch andere aufgespannte Arbeiten auch und eine Arbeit, die dort ihren Platz nochmal gefunden hat, die im Skulpturenpark in Schwante ein halbes Jahr im Baum hing und dort nochmal jetzt ihren Platz gefunden hat, weil es für mich total wichtig war oder sehr wichtig war, dass es eben nicht nur die Betür, also Schönheit ist ja so ein schwieriger Begriff in der Kunst, ja, aber das in dem, da muss ich auch aufpassen, dass ich mich selber nicht reinlege eben mit einem Faltenwurf oder einem fließenden Stoff, sondern ich wollte, dass das gegenübergestellt wird eben zu etwas Vergänglichem und dieser Stoff, den man in der zweiten Etage findet, liegt dort als Bodenarbeit und lugt noch einmal über die Brüstung und er ist dreckig. Er stinkt sogar ein bisschen. Und für mich war das wichtig, dass das quasi auch in die andere Richtung geht, also eben in das Vergängliche. Genauso wie die Arbeiten, die oben auf dem Turm im Wind wehen gerade, auch vergehen. Also die werden ihre Farbe immer mehr verändern. Sie werden sich nicht ganz auflösen, aber es ist wie der Moment des Zusammentreffens, der flüchtig sein kann und den, wo wir uns auch wieder auseinander bewegen. Und vielleicht trifft man sich nochmal oder aber auch nicht. Vielleicht ist es auch endgültig.
Das ist wunderschön, wie du es beschreibst. Und ich habe mich gleichzeitig ertappt gefühlt, weil ich natürlich diese Schönheit der Stoffe und die Schönheit des Faltenwurfs gleich in die Kunstgeschichte eingeordnet habe. Und gerade im Zusammenhang mit einem Kirchenraum sehe ich diese Schönheit und die Falten als Bedeutungsträger. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, Kunstgeschichte zu studieren, da wurde so geschmunzelt über die Faltologie, weil da die Schüsselfalten und die Röhrenfalten und so weiter so genau analysiert wurden, dass manchmal denkt man, es wird nur noch über Falten geredet. Und ich fand aber trotzdem toll, so genau hinschauen zu lernen und zu sehen, ob ein Gewand von einem Heiligen aufgebauscht und in sozusagen in höchster Erregung dargestellt ist oder ob es ganz ruhig und statisch nur solche säulenartigen Röhren darunter fallen. Also man kann in den Falten selber, in diesem Spiel von Licht und Schatten und in den Volumina, die sich dahinter verbergen, so viel sehen. Und das ist natürlich, das ist in einem Kirchenraum, wenn man da jetzt deine Arbeiten sieht, ist es natürlich auch so, dass da unheimlich viel zu sehen ist, allein durch dieses, wie sie gehängt sind, wie sie nach oben steigen und nach unten fallen. Also da kann man ja ganze Landschaften drin entdecken.
Ja, aber du möchtest ja normalerweise als Betrachterin oder Betrachter da einsteigen, also du möchtest das ja eigentlich auseinanderfalten. Also so geht's mir zumindest, wenn ich andere Kunst betrachte. Ich würde gerne darunter schauen. Ich glaube, das ist auch nicht nur die Eigenart eines Künstler oder einer Künstlerin, dass man genau wissen will, was da jetzt, wie das passiert, sondern ich möchte gerne das große Ganze sehen. Und wenn ich das nicht kann, dann entsteht auch dieser Moment der Spannung. Und es gibt da natürlich Momente, wo man auch Dinge nicht sehen kann. Und auch wenn man hochsteigt in die nächste Etage und von oben hin, also draufblickt, dann kannst du das auch nicht. Und das ist quasi auch der Moment, darf ich das hochnehmen? Darf ich dahinter schauen? Kann ich die Rückseite betrachten? Nein, das ist genauso, wie es da ist. Und es ist in dem Moment ja unbeweglich. Aber das ist das, wo die Spannung für mich auch ganz oft eine große Rolle spielt.
Und wie ist es in Bingen? Die Skulptur und Triennale läuft bis zum 4. Oktober. Dort spielt ja auch die Natur und die Kunst eine Rolle. Was für ein Werk hast du dort installiert?
Also die Triennale findet ja, wie gesagt, alle 3 Jahre statt. Diesmal wurde das kuratiert von Sarah Bernshausen und Lutz Driver. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie sich getraut haben, wie ich finde, getraut haben, eben eine vergängliche Arbeit dort zu zeigen. Also es gibt einen Baukran, der ist sehr alt, 150 Jahre, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben über das Denkmalamt geschafft, dass dort eben was installiert werden durfte. Und dort hängt eine ganz große, 8-9 Meter lange Stoffarbeit eben an diesem Kran über einem Wasserbecken. Je nachdem, wie der Wind sich dreht, dreht sich auch dieser Kran immer ein bisschen. Und wenn es regnet, ist die Arbeit träge und nass und nicht schön. Und die Sonne, wenn die Sonne kommt, der Wind und es wärmer ist, dann trocknet das Leinen relativ schnell und dann bewegen sich einfach diese Stoffbahnen im Wind und lösen sich auch auf. Also sie wird auch jetzt immer ein bisschen anders aussehen in den nächsten Wochen. Was mich sehr interessiert hat an dieser Anfrage damals war, dass es am Rhein ist und dass dieser Fluss dort natürlich, es geht um Zeit, es geht um auch Vergänglichkeit, es geht um das Land, dieser Fluss fließt einmal durch ganz Deutschland durch. Die Geschichte von Bingen, Hildegard von Bingen, die Kelten, die dort zuerst waren, dann kamen die Römer. Die Kelten hatten diese Matronengottheiten, diese kleinen, es gab immer so drei, so eine Dreierformation von Matronengöttinnen und die quasi so als Schutzheilige. Also es heißt Matronengeflüster, die Arbeit. Wind, Wasser, Gezeiten, sieht man am Ende. Ja, also es gibt, das, ich weiß, dass ich aus eben früheren Arbeiten, dass sich Fäden lösen, dass am Ende es auch sein kann, dass sie auch nicht mehr schön aussieht. Ja, also schön in Anführungszeichen, weil ich möchte das auch gerne. Ich möchte, dass man sieht, dass eben diese Dinge an uns vorbeiziehen. Also an allem, was uns umgibt, also dass wir quasi auch, dass die Arbeit quasi auch altert.
Also die Natur darf sich mit deinem Werk beschäftigen. Was bedeutet das jetzt konkret für die Pigmente? Waschen die dann auch, werden die rausgewaschen? Oder ist es eher die Struktur des Stoffes selber, die sich da verändert?
Das ist ein Zusammenspiel. Also es ist, die Farben sind lichtecht, also grundsätzlich sind die sehr standhaft Sonnenlicht gegenüber. Und die Ölfarbe auch, also ich male auch mit Ölfarbe. Das habe ich, glaube ich, eben unterschlagen. Ich wollte dir nicht alles verraten.
Nicht alles auf einmal.
Der Stoff, klar, das löst sich teilweise auf. Aber es ist erstaunlich, wie viele Monate das hängen kann, eben wie im Skulpturenpark in Schwante, was dann am Ende übrig bleibt.
Sowohl in Bingen als auch in St. Matthäus sind deine Arbeiten im öffentlichen Raum zu sehen. Welche Rolle spielt das für dich, während du an den Werken arbeitest?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt eine Rolle spielt, aber es spielt schon eine Rolle in dem, dass man versucht, ein Volumen zu füllen. Also dass man sich dem und dann, wenn ich jetzt, natürlich kann auch eine kleine 10x10 Zentimeter Arbeit vielleicht in der Kirche auf dem Boden liegen und die ist nicht weniger wert als meine große 20, 25 Meter Malerei. Aber es hat ja auch ganz viel mit dem, wie bewege ich mich in einem Raum, in einer Gesellschaft, in einem Gespräch. Und den Raum, den wir quasi dort einnehmen, der kann halt sehr groß sein und kann aber auch zusammenfalten und verschwinden. Und ich glaube, das ist was eben in diesen Außeninstallationen auch eine Rolle spielt. Also dass das quasi das sich verorten, das Volumen schaffen und dann aber auch wieder das Zusammenfalten und gehen. Also was Nomadenhaftes vielleicht sogar in der Arbeit.
Für dich ist der Begriff der Begegnung in deiner Arbeit zentral. Was können deiner Erfahrung nach Begegnungen zwischen Kunst und Menschen hervorbringen?
Was ich extrem schade finde, ist, dass man im Museum nur noch mit diesen Kopfhörern rumrennt und sich eigentlich nicht mehr unterhält. Ja, also man ist ja eigentlich schon grundsätzlich leiser im Museum, aber dass der Austausch, der sprachliche Austausch dort nicht mehr so stattfindet. Und ich finde es immer wunderbar, wenn Menschen beginnen, auch aus einer Stille heraus, sich mitzuteilen bei Kunstwerken, egal in welchem, also ob es jetzt in der Gemäldegalerie oder in Italien vor irgendwelchen alten Meistern steht oder ob man eine Brancusi-Arbeit anschaut. Was ich ganz lustig finde, weil du nämlich gesagt hast eben, dieses zwischen Handwerk und, ich drehe jetzt nochmal eine andere Kurve, zwischen Handwerk und der Kunst, dass selbst Brancusi dokumentiert hat, eben in dieser Ausstellung, was ganz schön ist, in der Neuen Nationalgalerie, dass er dokumentiert hat, wer alles diskutiert, also in der Presse, dass seine Arbeit keine Kunst ist. Und das fand ich irgendwie sehr spannend. Also ich finde, Kunst kann ganz viel, immer wieder. Und ich merke das auch, ich mache ja manchmal Workshops auch mit Schülern. Und ich merke bei denen wahrscheinlich am meisten, was das mit ihnen macht, wie einfach sie oder wie viel einfacher sie sprechen können über vielleicht auch Themen, wo sie nicht so gerne drüber sprechen. Ich finde, die Kunst öffnet eine Tür und schafft auch eine Form von Selbstbewusstsein, die ohne Kunst vielleicht nicht so da wäre. Und das finde ich sehr besonders. Und das finde ich nicht nur bei Kindern, sondern ich finde das auch bei Erwachsenen. Es gibt wie Brücken, Brücken der Kommunikation, die sonst vielleicht nicht da wären.
Das ist wunderschön. Das ist auch ein wunderschöner Schluss für das Gespräch. Außer, dass ich dich noch einige Fragen fragen will. Aber es ist, finde ich auch, ich denke immer an Fenster, die geöffnet werden durch Kunst und Türen, die geöffnet werden. Also wirklich etwas, was Wege eröffnet, die man sonst vielleicht nicht sehen würde. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und in welche Zeit würdest du reisen?
Ich würde gerne 1920 zurückreisen und meine Großmutter, die damals 20 Jahre alt war, in Prag an die Hand nehmen und schauen, was sie mir erzählen möchte.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
Meine Hände.
Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
Eine Katze, wobei ich mich sehr oft mit meiner Katze streite oder unserer Katze, aber vielleicht mit dem Feature von der Katze, die in Alice im Wunderland eine Rolle spielt.
Welches Spiel spielst du gerne?
Ich hasse Spiele.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Krabrot.
Hast du einen wiederkehrenden Traum?
Ja, aber den kann ich nicht erzählen.
Hörst du Musik beim Arbeiten?
Nicht konkret in dem Moment, wenn ich male, brauche ich Stille. Aber drumherum, alles Mögliche. Von Pearl Jam über Nirvana, über klassische Musik, ist wirklich alles dabei.
Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Ich fände es ganz großartig, wenn man Laurie Anderson, Dörte Eisfeld, Esther Kinski, wenn man die zusammenbringen würde und wenn es ein Heft über diese Frauen geben würde, das würde ich ganz großartig finden. Ich habe nämlich mit Esther Kinski gerade an einem Buch gearbeitet und ich finde, dass diese drei Frauen irgendwas miteinander haben, wo ich mir wünschen würde, dass es einen Austausch geben würde.
Kannst du eine große oder kleine Lebensweisheit teilen?
Vielleicht die Imperfektion zu feiern.
Vielen, vielen Dank, liebe Nadine. Das war eine große Freude, mit dir zu sprechen.
Vielen Dank, liebe Lisa. Es war mir eine große Freude.
Der Podcast Was macht die Kunst wird von Volkswagen Group Culture gesponsert. Volkswagen Group Culture ist auch Partner der neuen Nationalgalerie und ermöglicht an jedem ersten Donnerstag im Monat freien Eintritt zu einem Art-Live-Event an der neuen Nationalgalerie. Hinweise zu den nächsten Veranstaltungen findet ihr auf Instagram im Kanal von Volkswagen Group Culture, der neuen Nationalgalerie und unter smb.museum.